rechts und links von dir, vorne und hinter, Hallo zu sagen, etwas Nettes zu sagen. Vielleicht weißt du noch gar nicht, wer neben dir sitzt. Frag nach dem Namen. Kannst der Klassiker sagen, der Friede des Herrn sei mit dir. Schön, dass du da bist. Wer bist denn du? Und dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen deine Hand anschaust. Ist egal, ob die rechte oder die linke. Die Rechtshänder können die rechte Hand anschauen, die Linkshänder ihre linke Hand. Um dich rückzuversichern, dass diese Botschaft für dich ist. Du hast eine Hand und der Herr spricht über die Wirkung und die Kraft von fünf Dingen. Und dazu schauen wir hinein in den Epheserbrief an diesem Morgen. Ich möchte vorher noch sagen, mich hat total ermutigt. Freitagabend bekam ich ein WhatsApp von der Irmgard. Bernd, 30 Leute im Gebetsabend. Ich muss nur nicht da sein, es setzt sich irgendwie fort. Ich hatte Dienstag, Mittwoch und auch Donnerstag Abendtermine und samstags abends mit den Teens in Pittsburgh gesessen und Burger gegessen, bis uns fast schlecht wurde. Das heißt, der Freitag habe ich pausiert. Aber was für coole Reaktion, vielleicht ein Stück weit auf die Predigt, die Kerngemeinde, die der Ausdrucksform Gebetsgemeinschaft ist und einfach sich aufzumachen. Hey, wir waren noch nie so viele. Und klar, Quantität ist nicht alles, aber es ist ein Ausdruck davon, dass viele gesagt haben, das ist mir wichtig und ich möchte Beter sein in unserer Gemeinde. Ich möchte Kerngemeinde sein. Vielen Dank für diese Ermutigung, für den Unterschied, den wir in der unsichtbaren Welt so damit machen können und für die Ermutigung für uns als Älteste, dass wir merken, manche Freitage waren wir bis 5 oder 10 nach 7:30, manchmal zu zweit oder zu dritt. Gell? Da schnaufst du schon kurz durch und denkst, okay, last man standing. Ja. Und es war ganz anders. Ja. Einer hat mir gesagt, er kam ein bisschen später, sagte, ich dachte, ich wäre falsch. So, dann kam es natürlich immer, okay, wir 5, wir 7, wir 8, wir 10. Und ich dachte, ich wäre falsch. Ja. Wie schön. Genau. Der Epheserbrief, um den geht es heute. Er beschreibt die Entwicklung, wie Gott dich und mich, wie er uns als Glaubensfamilie, als Gemeinde an unseren vorherbestimmten Platz bringt. Und es gibt eine ganz einfache Kurzzusammenfassung vom Epheserbrief. Dazu brauche ich ganz spontane Menschen. Der Manu kommt mal her mit seinem Stuhl, jetzt ist die Herausforderung, und darf sich hierher setzen. Und der Dani darf hierher kommen, ohne Stuhl, und sich hierher stellen. Und die Biggie, die darf hierher kommen und vor ihnen hin und her laufen. Das ist der peinlichste Auftrag. Genau, du musst sitzen, du darfst stehen und die Biggie darf ein freudiges Gesicht machen und hin und her laufen. Das ist der Epheserbrief. Sitzen, stehen, gehen. Sitzen, stehen, gehen. Du hast eine Position in Christus, die dir geschenkt ist aus reiner Gnade durch Glauben. Es ist diese faszinierende Mischung, Kombination von Gnade und Glauben. Biggie, du musst gehen. Das gehört zum Anspiel. Du hast eine Position in Christus, in der bist du gesetzt mit Christus an himmlische Örter. Manu, wenn du in Christus an himmlische Örter gesetzt bist, musst du strahlen. Darüber spricht Kapitel 1 und 2 im Epheserbrief, nämlich deine Stellung in Christus und spricht über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gläubigen, dass deine Vergangenheit erlöst ist, deine Gegenwart mit Gottes Leben und Gottes Kraft erfüllt ist, deine Zukunft versiegelt ist in Christus. Niemand kann sie dir nehmen. Amen. Amen. Und so dürfen wir sitzen. Und das ist eine gute Botschaft für Zeiten, wo es uns da danach ist und sagt, ich sitze in Christus. Ich habe Position, ich bin mit ihm gesetzt an himmlische Orte. Früher bin ich immer etwas nervös geworden, wenn ein Teil von der Gemeinde im Lobpreis gesessen ist. Ich habe das da als nicht so dynamisch empfunden. Und ich habe eine Frau geheiratet, die gerne sitzt im Lobpreis. Das hat uns viel Ärger gemacht am Anfang. Ich sagte, das ist nicht die Ausdrucksform, die wir in der Gemeinde brauchen. Du musst Raum einnehmen, du musst Vorbild sein, du musst dynamisch sein. Und sie hat sich bemüht und irgendwann hat sie gesagt, Bernd, aber ich bin einfach teilweise auch der Sitzer. Und bis ich gemerkt habe, es gibt auch eine Stellung in Christus, wo wir sagen dürfen, ich bin gesetzt. Ich sitze. Ich ermutige euch nicht zu sitzen im Lobpreis. Sorry, ich mag es immer noch nicht, ganz ehrlich, meine private Meinung. Aber du sitzt mit Christus an himmlischen Orten. Amen. Yeah. Die Biggie ist tapfer und läuft immer noch. Biggie, wir kommen noch nicht zu dir. Und du läufst regelmäßig aus dem Bild raus, Biggie. Es gibt einen Stand im Glauben, zu dem wir aufgerufen sind, ihn einzunehmen. Nämlich, Kapitel 4 sagt es, die Berufung der Gläubigen zur Verantwortlichkeit, zur Verantwortung, zu geistlicher Verantwortung. Kapitel 4 spricht über Glaubenswachstum, über Entwicklung, über Mündigkeit, über Selbstverständlichkeit, geistliche Verantwortung zu übernehmen, zumindest für dein persönliches Leben oder für deine Familie, wenn du eine gegründet hast, oder in der Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft, wie wir heute gehört haben. Michaela hat für ihre Nachbarschaft gebetet und jetzt durfte sie sehen, wie jemand einen geistlichen Schritt gegangen ist, einen geistlichen Durchbruch gehabt hat und sein Leben, ihr Leben Jesus anvertraut hat. Eine neue Kreatur geworden ist in Christus. Von da aus geht es weiter. Aber Jüngerschaft, dieser Prozess zur Entwicklung von Reife, der fängt leider vor der Bekehrung an. Indem sich jemand investiert in das Leben von jemandem anderen. Das ist der Anfang von Jüngerschaft. Und die Bekehrung ist das, wo wir etwas sehen und unser Herz jubelt. Aber es fängt oft lange vorher an. Mit einem Kontakt, mit einer Wahrnehmung, dass wir die Geschichte von anderen Leuten kennenlernen, dass sie unsere Geschichte kennenlernen und damit das Evangelium kennenlernen. Und dann hoffentlich zum Glauben kommen. Genau. Wir stehen in Verantwortung. Und Kapitel 5 spricht dann davon, von der Berufung der Gläubigen zur Reinheit und zu geisterfülltem Leben. Auch das ist unser Stand. Unser Stand, Jesus immer ähnlicher zu werden. Unser Stand in geistlicher Reinheit, vom Bösen Abstand zu nehmen. Und dass wir uns in das geisterfüllte Leben, das Jesus vor uns hat, die Fülle in Christus immer wieder neu hineinstellen. Amen. Sie kommt nicht automatisch über uns, sondern Gottes Allgegenwart ist natürlich immer da, aber dieser Stand in Christus, der braucht auch immer wieder Glauben. Der braucht immer wieder auch Glauben in Bewegung. Und jetzt kommen wir zur Biggie. Denn Kapitel 6 spricht dann über die Berufung der Gläubigen zu leben in Gottes Kraft. Leben in Gottes Kraft. Und du hast eine Berufung zur Bewegung, du hast eine Berufung zum Gehen, ja, vom Sitzen, und das haben wir fest verinnerlicht, da dürfen wir uns auch immer wieder hineinsetzen, über das Stehen zum Gehen zu kommen. Und das Reich Gottes noch sichtbarer zu machen in dieser Welt. Darum geht es im Epheserbrief. Und wie es zu so einer Entwicklung kommt, darüber reden wir heute und das schauen wir uns genauer an. Vielen Dank, Biggie, vielen Dank, Dani, vielen Dank, Manu. Vergesst deinen Stuhl nicht. Sitzen, stehen, gehen, dass wir uns unserer aus Gnade geschenkten Position bewusst sind, im Glauben den angemessenen Stand einnehmen und in unserer Berufung vorwärts gehen. Auch das ist so ein Wachstumspfad, wie wir letzte Woche davon gesprochen haben. Wir schauen rein in Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11 bis 13. Und dort steht: Und Gott hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, dass sie vom Sitzen und vom Stehen auch zum Gehen kommen. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und wie heißt dieser Sohn Gottes? Hey, zur vollen Reife, dort steht natürlich Mannesreife, ja, genau, kulturell bedingt genauso die Reife einer Frau, aber die Männer waren die Erben und weil wir Erbe sind in Christus, sind wir Söhne in Christus, genau. Zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. So, Gott hat etwas gegeben in die Gemeinde hinein, was dich und mich betrifft. Es betrifft nicht nur die, die hier vorne stehen. Es betrifft nicht nur Älteste, es betrifft auf keinen Fall nur die angestellt sind, es betrifft alle, die eine Hand haben. Gott hat uns etwas gegeben, die ganze Hand, 5 Dienste, die an den Gläubigen, die an seiner Gemeinde, die an dir und mir wirken sollen und die dich in deine von Gott zugedachte Entwicklung bringen können. In deine von Gott zugedachte Entwicklung bringen können, sollen, werden, müssen. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Dann schauen wir uns dieses Wort Ausrüstung mal an. Das ist das griechische Wort, schon wieder griechisch. Koinonia war schon da, klingt so ähnlich. Katadismos, nicht ganz. Katadismos. Und man kann es übersetzen als trainieren. Trainieren. Das Wort Gottes ist schon unser Trainer und dieser fünffältige Dienst trainiert sich gegenseitig in der Gemeinde oder vorbereiten für Dienst. In der klassischen griechischen Literatur wird das Wort benutzt für die Arbeit eines Chirurgen, wie er einen gebrochenen Knochen ausrichtet, sodass er heilen kann und wieder zum Gebrauch kommt. Das Bild sozusagen ist, die Sünde hat dich zerstört, hat dich gebrochen, hat uns alle ohne Christus unbrauchbar gemacht für das Reich Gottes. Aber jetzt stellt Gott dich wieder her, er richtet dich aus, sodass du heilen kannst und dass dein Dienst wirkungsvoll wird im Reich Gottes. Und dafür ist Gemeinde da, für diese Entwicklung hin in mehr Heilung, in mehr Wiederherstellung, in mehr Entwicklung zur Blüte, auch zu diesem Bewusstsein von Wertigkeit und von dem, wenn ich auf Christus ausgerichtet bin, bin ich brauchbar für das Reich Gottes. Du bist brauchbar für das Reich Gottes. Und du kannst vom Sitzen zum Stehen, zum Gehen kommen. Und ja, wir dürfen uns immer wieder hinsetzen und dann wieder stehen und dann wieder gehen. Katartismus. Du kommst in eine gute Bewegung, wirst wieder zur Wirkung gebracht, sodass du deine Bestimmung leben kannst. Und ich liebe dieses Bild von Gemeinde als Ort, wo Leben aufblüht. Als Ort, wo Leben zur Entwicklung kommt. So habe ich es auch erlebt, ganz persönlich. Als ein Ort, wo du geistlich zur Entwicklung und zur Blüte kommst. Kannst du Gemeinde so sehen? Vielleicht denkt der eine, Gemeinde ist ein Schlachtfeld der unerlösten Meinungen. Gemeinde ist ein Minenfeld, dauernd tappe ich irgendwo rein. Wie auch immer, Gemeinde ist anstrengend für mich. Aber das Bild, das die Bibel zeichnet, Gemeinde, lokale Gemeinde, ist ein Gedanke Gottes. Können wir uns daran noch freuen? Es ist ein Gedanke Gottes. Es ist ein Ort, wo geistlich Dinge zur Entwicklung und zur Blüte kommen. So denkt es sich Gott. Was wir Menschen draus machen oder manchmal hinkriegen, ist eine andere Sache. Aber lass dir dieses Bild, biblische Bild, nicht rauben. So schauen wir uns diese fünffältige Wirkung an. Wir könnten wochenlang darüber sprechen, wir könnten Seminar um Seminar füllen. Es geht nicht um einzelne bestimmte Leute, es geht um eine Wirkung, die auf die ganze Gemeinde verteilt ist, in der manche Leute weiter sind, reifer geworden sind, hoffentlich sind es die Leute, die die Hauptverantwortung tragen, und andere kommen hinein in Reife, aber seh dich als ein Teil davon. Schau mal mit mir rein. Da werden als erstes die Apostel genannt, dann die Propheten. Paulus sagt, sie lege den Grund in der Gemeinde, also Jesus ist der Baumeister. Und es wird grundgelegt durch Apostel und Propheten. Warum? Apostel haben die Gabe von Weitsicht. Sie können einen gelingenden Kurs bestimmen. Wenn uns etwas fehlt in unserer Gemeinde hier im Südwesten, sind es Apostel. Sind es Apostel, die wirklich mit Weitsicht den Kurs unserer Gemeinden bestimmen können. Wir brauchen apostolische Menschen, Menschen, die diese Begabung haben, zu sehen, was Gott langfristig machen möchte unter uns. Amen, Gemeinde? Hey, brauchen wir. Und dann kommen die Propheten, sie haben sozusagen auch eine Sicht, alle haben eine Sicht, alle sehen geistlich, alle haben Vision. Sie haben diese spezielle Gabe von Voraussicht, in spezielle Situationen lenken zu können. Zu sagen, das ist das Wort des Herrn für den Moment, das ist das Wort des Herrn für diesen Morgen, das ist das Wort des Herrn für unsere Kleingruppe in die nächste Woche. Darüber sollte man einen Schwerpunkt legen. Das kommt auf uns zu. Man müsste uns vorbereiten, damit wir nicht überrascht werden. Wir brauchen prophetische Menschen. Und das Internet ist leider voll mit Botschaften, die sagen, dass diese zwei Dinge mindestens aufgehört hätten. Und es ist Irrlehre. Das ist falsch. Diese Dinge haben nicht aufgehört, liebe Gemeinde. Auf keinen Fall. Wenn sie aufgehört hätten, wären wir ohne Weitsicht und ohne Voraussicht. Und es wäre schrecklich. Und der Herr raubt uns doch nicht diese Dinge. Auf keinen Fall. Es gibt so ein Revival von sogenannter reformierter Theologie. Ich mag reformierte Theologie, aber nicht diese harte, gesetzliche, verurteilende Art, wie sie im Internet zurzeit boomt. Und ich möchte euch ermutigen und ermahnen, da aufzupassen, dass diese Menschen, die zwar auf der einen Seite viel Gutes sagen, aber dann so eine anticharismatische Haltung haben und die Dinge, die der Geist Gottes wieder hervorgebracht hat, schlecht redet. Ah, das ist Irrlehre, das ist falsch. Möget sie noch so seriös auftreten. Denn wir brauchen das Apostolische und das Prophetische. Es ist nicht nur für bestimmte, ganz besondere Menschen. Es wirkt im Großen und im Kleinen unter uns. Amen. Amen, Gemeinde. Absolut. Dann gibt es einen Evangelist, der hat eine wunderbare Sicht. Ich nenne es Nachsicht. Er hat eine Nachsicht um die Verlorenen, die Unerreichten. Sagt, ich kann doch nicht, die können mir doch nicht egal sein. Er hat eine Passion, eine Leidenschaft für die Unerreichten, die Verlorenen zu sammeln. Und dann kommt der Hirte, den kennen wir vielleicht am besten, er ist gut in Übersicht halten. Und sein Herzschlag ist es, die Gemeinde zu bewahren. Das ist seine Leidenschaft. Und der Lehrer hat besondere Einsichten, tiefe Einsichten. Und sein Herzschlag ist es, die Glaubenden zu gründen. Egal, was du wegnimmst von der fünffältigen Wirkung der Ausrüstung Gottes, mir beraubet die Gemeinde von Jesus. Es ist wie wenn ein Finger amputiert wird. Ein Bekannter von mir hat sich beim Hausrenovieren der Daumen abgesägt. Und er hat lange Zeit gelitten. Und jetzt kann man sagen, okay, das Leben geht weiter, es ist nur ein Daumen, ich habe noch 9 Finger. Ja. Aber das Leben wurde richtig kompliziert für ihn. Brot abschneiden, mit dem Messer umgehen, einen Griff haben für etwas. Er musste alles umlernen. Ja. Und er hat echt gelitten. Ja. Genau. So, schauen wir uns die Hand an. In der Frühzeit, Frühgeschichte, wurde der Daumen für etwas Spezielles benutzt, nämlich als Pflanzfinger. Du findest es bei den Naturvölkern immer noch so. Entweder ein Pflanzstock oder wenn die Erde weich genug ist, rammen sie ihren Daumen rein und setzen das Saatgut in die Erde. Und das ist apostolische Wirkung. Mit Weitsicht zu merken, was es braucht, sind Gemeinschaften von Christus-Nachfolgern. Wir pflanzen Gemeinden. Das ist das, was die Apostel getan haben. Paulus, Barnabas, auch Petrus unter den Juden. Sie pflanzen Gemeinden in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Apostel wird immer wieder pflanzen. Er ist der einzige Finger, und viele haben mich darüber reden hören, der mühelos alle anderen Finger berühren kann. Kannst du mal ausprobieren. Musst nichts verbiegen. Jetzt probier mal, der Prophet und der Lehrer zusammenzubringen. Es geht, aber es hat eine gewisse Spannung. Der Prophet ist sehr intuitiv, der Lehrer ist sehr systematisch. Und die zwei werden sich besonders mögen, kann ich dir versprechen. Ja, sehr besonders mögen. Der Lehrer bereitet gerne gut vor. Der Prophet wird schon misstrauisch, wenn er das Wort Vorbereitung hört. Ja, so. Er ist gerne super spontan. Wir brauchen aber in Wirklichkeit beides. Braucht beides. Ja. Der Lehrer und der Hirte sind sich sehr nahe und sind oft auch in einer Person beide Begabungen da. Ja. Und der Evangelist, das ist natürlich ein Finger, den darf man nicht missverstehen, aber er steht am weitesten raus. Ja. Und das wird er immer. Er wird sich nicht so gemütlich fühlen wie die anderen in der Gemeinde. Er wird vom nächsten Einsatz träumen. Er wird ein bisschen frustriert sein, weil die Zahlen nicht stimmen von den Einsätzen und von den Teilnehmern und von der Bekehrung. Und das ist auch gut so. Das braucht es und das muss die Gemeinde aushalten und muss mitgenommen werden mit diesen Dingen. Und jeder von uns ist etwas davon, Gemeinde. Jeder von uns ist irgendwo apostolisch, prophetisch, evangelistisch, hirtlich oder lehrhaft. Wir müssen verstehen, nur weil es im Kleinen beginnt, ist es nicht das Echte. Es ist das Echte. Es hat in deinem Leben begonnen. Entweder mit Schwerpunkt auf tiefe Einsichten, leidenschaftliche Übersicht, drängende Nachsicht, spontane Voraussicht oder langfristige Weitsicht. Vielleicht liebst du es, die Gläubenden tiefer zu gründen, oder du liebst es, die Gemeinde zu bewahren, oder du liebst es, die Verlorenen zu sammeln, oder du liebst es, wenn Gott durch dich spricht und in Situationen lenkt, oder du liebst es, wenn der Kurs gelingt langfristig und du hast es klar vor Auge, wo langfristig der Herr mit seiner Gemeinde hin will. Paulus, der sagt, sie krebset in Kleinasien herum, plötzlich wird ihm klar, die nächste Bewegung geht nach Europa und er verbringt viel Zeit in Europa. Schließlich wird ihm klar, den Abschluss meines öffentlichen Dienstes muss ich in Jerusalem machen. Und er tigert nach Jerusalem, obwohl die Propheten ihm dauernd sagen, du wirst verhaftet werden, hat er die Weitsicht und sagt, es kann nicht anders sein, als dass der Abschluss meines öffentlichen Wirkens in Jerusalem sein wird. So, diese Dinge wirken zusammen. Wir dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen, wir dürfen sie nicht begrenzen. Und wir sind eine Gemeinde, die Raum hat für den fünffälligen Dienst. Amen. Amen. Wir haben keine Angst vor den Propheten und ihrer Spontanität. Wir haben keine Angst vor den Aposteln und ihrer souveränen Wegweisung. Wir haben keine Angst vor den Evangelisten und ihrer aufrüttelnden Art. Und wir brauchen die Hirte, ohne dass wir Angst haben, dass die Gemeinde einschläft. Und brauchen die Lehrer, ohne dass wir erdrückt werden von der vielen Vorbereitungen, der Skripte und genau, ihr kennt mich teilweise, ja, so, genau, ich liebe Skripte zu machen, aber zurzeit mache ich keine. Vision bedeutet zu sehen, alle fünf haben Vision, haben eine geistliche Befähigung zu sehen und oft haben wir eine Kombination von zwei oder von drei Dingen und der Apostel ist jemand, der kann durch Gottes Gnade all die Dinge abrufe. Deswegen ist schon ein super Pionier, Missionar, kann was Neues machen, da wo nichts ist, weil er alle Dinge relativ mühelos abrufen kann. Alle im fünffälligen Dienst brauchen geistliches Sehen in ihrem Bereich. Geistliches Sehen ist die Fähigkeit zu wissen, was, wann, wie getan werden soll, damit das Reich Gottes Menschen erreicht. Die Bibel drückt es so aus, wir leben in einer bösen Zeit, Chronos ist das griechische Wort. Und in dieser bösen Zeit gibt es Gottes Gelegenheiten. Griechisches Wort ist Kairos. Und wir brauchen diese Kairos-Momente, Kairos-Gelegenheiten, um zu sehen, jetzt ist es möglich. So wie Aussaat nicht in jeder Jahreszeit möglich ist. Probier es mal jetzt etwas auszusehen. Dein Saatgut wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Es ist noch zu kalt, der Boden ist noch zu hart. Es passt noch nicht. Aber dann im März und April haben Menschen gelernt, jetzt ist es gut zu sehen. Oder schon im September oder Oktober, jetzt ist es gut zu sehen, damit es wächst und fertig wird bis zum Ende der Saison. Und so gibt es Zeit, um zu sehen, Zeit, um zu wässern und zum Wachstum zu bringen und Zeit, um zu ernten. Und diese Zeit zu erspüren, auch das ist etwa eine besondere Gabe. Das biblische Muster für Wachstum ist der Rahmen einer Jüngerschaft. Wenn du in diese Dinge weiter hineinwachsen willst, brauchst du einen Jüngerschaftsprozess. Wir alle wissen, Jünger heißt Mathetes, bedeutet Schüler, buchstäblich jemandem über die Schulter schauen. Wir schauen Jesus über die Schulter, aber wir sind nicht zu geistlich, nicht zu spirituell, um nicht auch anderen über die Schulter zu schauen. Paulus sagt, folge mir Jesus nach, so wie ich Jesus nachfolge. Er hat den Mut zu sagen, wenn du mir nachfolgst, folgst du Christus nach, weil ich dieses Muster des Glaubens, dieses Leben, diese Bewegung des Glaubens verinnerlicht habe und so zum Ausdruck bringe, dass Christus sichtbar wird. So, die Frage ist, wir alle, hoffentlich alle, wenn ich am Ende des Gottesdienstes aufrufen, du kannst es festmachen, folgen Jesus nach. Ja. Aber wo sind die Menschen, mit denen du zusammen Jesus nachfolgst? Wo sind deine Vorbilder? Sehr freiheitsliebende oder manchmal auch sehr unsichere Menschen suchen sich ihre Vorbilder möglichst weit weg. Wenn du heute Morgen sagst, mein Vorbild sitzt in Südostasien, mein Vorbild sitzt in Südamerika, das mögen richtig coole Prediger sein und du sollst ihnen auch zuhören, vor allem wenn sie das Evangelium auf eine solide Weise predigen. Da merkt man wieder der Lehrer, dem ist solide wichtig. Genau. Aber such dir deine Vorbilder nicht zu weit weg. Und such dir Vorbilder aus Fleisch und Blut, die dich kennen, denen du regelmäßig auch begegnest. Finde ich total wichtig. Das andere ist eine gute Ergänzung. Aber sei nicht so übergeistlich, dass du sagst, nee, die sind alle zu ungeistlich um mich herum. Das stimmt nicht. Ich kann von jedem Menschen etwas lernen. Und von manchen Menschen ganz viel. Ich kann von niemand alles lernen. Das stimmt, aber darum geht es auch nicht, weil Jüngerschaft auch in Phase geht. Ich habe viele verschiedene Vorbilder, unterschiedlich intensiv in meinem Leben erlebt. Aber liebe Gemeinde, lasst uns Jünger und Jüngerinnen von Christus sein. Amen. Dass diese Jüngerschaftsbewegung durch unsere Gemeinde geht. Das Ziel ist, geistliche Verantwortung zu leben als Selbstverständlichkeit. Ich übernehme geistliche Verantwortung für mich, für meine Familie und für einige Menschen um mich herum. Nicht falsch verstanden, dass ich es für sie mache, sondern ich gebe ihnen Hilfe zur Selbsthilfe. Ich gebe ihnen Dinge an die Hand durch die Beziehung zu ihnen, die sie wachsen lassen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich meinen Tisch, mein Zimmer, mein Wohnzimmer öffne für Menschen und Menschen empfange. Ich bin zum Glaube gekommen, nach 6 Monaten wurde ich gefragt, ob ich in der Jugendarbeit unterstütze, was ich gerne gemacht habe. Nach 2 Jahren wurde ich gefragt, ob ich in das Team komme, das die Jugendarbeit leitet, was ich gerne gemacht habe. Da war ich 6 oder 8 Jahre und dann wurde ich gefragt, ob ich die Jugendarbeit leite, was ich gerne gemacht habe. Und in der Zeit habe ich ich hatte kein Wohnzimmer, ich hatte nur ein Zimmer. Da war alles von mir drin und das habe ich geöffnet. Und da sind Leute gesessen auf meinem Bett, auf meinem einzigen Stuhl, auf meinem verschrumpelten Teppichboden, zwischen meine Studentenklamotten und Regale, alles gebraucht. Und sie haben es total genossen. Sie haben es total genossen. Sind sie noch alle beim Glauben? Leider nicht. Nee. Aber ich habe das erste Mal mein Lebensraum geöffnet für Menschen, habe sie empfangen und wir waren jede Woche miteinander zusammen. Und wir haben uns richtig gut kennengelernt. Und ob sie im Glauben sind oder nicht, wenn ich ihnen heute begegne, ist bei den meisten ein Strahler auf dem Gesicht, weil sie diese Zeit von Wertschätzung nicht vergessen haben. Würde ich mir wünschen, dass sie alle im Glauben wären? Natürlich, natürlich. Ist auch Trauer mit dabei. Aber das habe ich nicht in der Hand, aber ich durfte Saatgut in ihr Leben investieren. Und darum geht es doch. Jesus sagt, das Saatgut, das in die Erde fällt. Die Erde ist das Leben von anderen Menschen. Epheserbrief, wie es weitergeht, Vers 14. Hier wird das Ziel von Jüngerschaft beschrieben. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und das Internet ist voll von diesen Dingen. Voll von diesen Dingen. Was mir im Laufe von einer Woche angeboten wird, ein extravagante Irrtümer, ist enorm. Natürlich hat der Algorithmus herausgefunden, was mich interessiert, ja, dass ich Christ bin, dass ich gerne Predigte anhöre und bietet mir alles Mögliche an. Manche gute Sachen, manche richtig schwierige Sachen. Und wir sollen nicht von jedem Wind der Lehre umhergeworfen werden. Und eine der Sachen, die mich am meisten erschüttert hat, während der Corona-Zeit, viele sagen, man darf es nicht so nennen, ist eine Zeit, in der trotzdem Christus regiert hat, ja, natürlich, aber war, wie sehr wir doch hin und her geworfen werden. Ja, und wie es auch in mir natürlich gerüttelt und gezittert hat. Und es ist so schwer und es geht mir auch nicht darum, das im Einzelnen zu klären, wer ist wie hin und her geworfen worden, wie viel ich, wie viel wir Älteste, wie viel die Gemeinde. Und man muss auch sagen, es ist wieder gut, aber es zeigt uns, dass es relevant ist für uns. Dass es relevant ist, fest zu werden. Dass es relevant ist, von dem schwankenden Rohr fest zu werden, von dem wankenden Knie Sicherheit zu bekommen, um diese biblischen Bilder zu nehmen. Weil eine Geburtswehe, wenn man sie so nennen wollen, ist vergangen, aber die nächste Geburtswehe kommt. Und es ist die Geburtswehe der neuen Schöpfung. Wir wollen Teil der neuen Schöpfung sein, aber sie ist mit Schmerz und mit Drangsale ein Stück weit verbunden, zumindest von den Umständen her und manchmal auch im persönlichen Leben, wo wir durch müssen. Und ich möchte an uns appellieren, dass wir uns vorbereiten auf die nächste Zeit. Ob sie zu unserer Lebzeit kommt oder nicht, sozusagen, aber sie kommt ganz bestimmt und ziemlich sicher erleben wir sie auch noch. Ja? Die nächste Geburtswehe, die nächste schwierige Zeit, ob es eine Zeit von finanzieller Schwierigkeit ist, von wirtschaftlichem Abschwung oder von militärischem Konflikt, wie es jetzt gerade am Horizont aussieht. Ja, wer weiß es, wieder eine medizinische Herausforderung, was auch immer. Der Herr sagt, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen. In jeder Krise boomt die Betrügerei. Und das Schwierige ist, sie boomt auf alle Seiten. Auf alle Seiten, wenn du noch glaubst, dass das, was die Zeitung abdruckt, alles wahr ist, dann bist du betrogen. Ja. Wenn du aber glaubst, dass dein Internetportal, das du gefunden hast, dass das der Verkündiger der Wahrheit ist, bist du auch betrogen. Wir müssen alles prüfen und das Gute behalten. Das ist die Kunst, liebe Gemeinde. Das Gute führt uns zusammen. Wir müssen alles prüfen. Und was machen wir im Schlechten? Das legen wir ab. Legen wir ab ans Kreuz und behalten das Gute. Und so hat Gemeinde Bestand. So hat sie Bestand. Kurz reingeschoben, wir haben als Älteste gesprochen. Im pastorale Team haben wir mich als Erster genannt. Ein bisschen Ermüdungserscheinungen durch die letzten 3 krassen Jahre, von dem eben Stand zu halten. Und ich mache einen Sabbatmonat von Ende Februar bis Ende März. 25. Februar bis 25. März, um richtig wieder Kraft zu bekommen. Und ich lade euch ein, fürs pastorale Team zu beten. Wir sind nichts Besonderes. Wir waren mit der vielem Umsetzende betraut und es hat uns einfach viel Kraft gekostet. Betet für Irmgard, die heute Morgen hier sitzt, die sehr, sehr tough ist. Gell? Betet für Bianca, die krank geworden ist diese Woche. Genau, und heute Morgen unsere Musiker, vielen Dank und einen Applaus, dass ihr so spontan eingesprungen seid. Gell? Genau. Betet für Bianca und vielen Dank für eure Gebete, auch für mich, für unser Team, für unser umsetzendes Team. Betet für die Älteste, die auch gesagt haben, in diesem Sabbatmonat, sie gehen mehr rein, sie machen mehr Dienste. Ja, dass einfach neue Kraft kommt. Gell? Und ich weiß, dass einige unter uns es genauso geht. Es war eine anstrengende Zeit, ohne Frage. Wenn du nicht dich nur auf dich und deins zurückgezogen hast, war es eine anstrengende Zeit, in der wir uns natürlich auch viel gerieben haben. Gell? Genau. So, Jüngerschaft ist ein Prozess mit einem Ziel. Stärkung, Erbauung, Reifung. Jesus immer ähnlicher zu werden. Lass mich fragen, wer braucht es von uns? Jesus immer ähnlicher zu werden. Darf ich die Hände sehen? Okay, ich glaube, ich müsste strecken, aber wenn ich keinen Bock habe. Und dann sagt Epheser 6, Epheser 4 und 5 spricht davon, Jesus immer ähnlicher werde, wie das geht. Und Epheser 6 sagt dann, stark werde, um in geistlicher Konfrontation siegreich zu bleiben. Um in geistlicher Konfrontation siegreich zu bleiben. Ein Freund von mir hat es mal so ausgedrückt, wir haben ihn eingeladen in unsere Jugendarbeit. Er war ein älterer Freund, bekannter mehr, ein Sprecher, der damals sehr bekannt war. Er war dafür berühmt, dass er provozierte. Wir waren jung und dumm und haben das geliebt, dass er uns provoziert hat. Konntet von diesen Provokationen kaum genug kriegen. Und er hat uns Apostelgeschichte 17, Vers 6 vorgelesen, wie Menschen reagiert haben, als das apostolische Team von Paulus in ihre Stadt kam. Sie sind zu den Stadtverantwortlichen geflitzt und haben ihnen gesagt, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Und sie sagte sozusagen, wehe uns, jetzt wird unsere Welt auf den Kopf gestellt oder vom Kopf wieder auf die Beine gestellt. Jetzt kommt das Evangelium auch hierher und rüttelt alles auf und bringt unsere Geschäfte durcheinander und unseren Tempel durcheinander und unsere Praktiken durcheinander. Und er hat sich immer angehört, was wir so gemacht haben in der Jugendarbeit. Und er sagt einen sehr herausfordernden Satz zu uns, Fällt euch eigentlich nichts Gefährlicheres ein? Und wir verstanden schon, was er meinte. Gefährlicher für den Feind, gefährlicher für die unerreichten Menschen, die erreicht werden sollen im Evangelium. Ihr dreht euch zu arg um euch selber, ihr zieht eure Kreise zu eng. Sozusagen, fällt euch nichts Gefährlicheres ein? Und der Satz ist mir in der Vorbereitung wieder eingefallen. Überleg mal. Fällt dir etwas Gefährlicheres ein? Vielleicht hast du gerade keinen Bock auf Gefährliches. Sagst du, ich bin froh, wenn ich meine kleinere Welt in Ordnung halte. Ja. Aber es gibt immer wieder einen Schub von Kraft von Jesus, wo man etwas richtig geistlich Gefährliches tun können, was den Feind zum Zittern bringt, was Menschen ins Reich Gottes hineinbringt. Und da möchte ich uns herausfordern. Es gibt eine Art und Weise, zu harmlos zu sein als Christ, wenn wir uns in falscher Weise hinter Verletzungen, hinter Erlebtem verstecken, hinter mögliche Gefahren verstecken oder hinter denen, die vorne stehen oder die das normalerweise machen, verstecken und sagen, läuft doch, machen doch, braucht mich nicht. Fällt dir nichts Gefährlicheres ein? Und jedes Mal, wenn wir von der Hand auch nur einen kleinen Finger wegnehmen, ist eine behinderte Hand. Ist eine Hand, die nicht zur vollständigen Wirkung kommt. Und jedes Mal, wenn du nur ein kleines Gliedmaß wegnimmst, ist die Hand ein Stück weit verkrüppelt. Und so haben wir viele, viele verkrüppelte, in ihrer Wirkung nicht vollständige Gemeinden, auch in unserer Region. Und nehme ich euch uns gar nicht raus, vielleicht sind auch wir, bestimmt sind auch wir noch nicht vollständig, sodass wir zur vollständigen Wirkung kommen. Wir haben Handwerker unter uns. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Wenn deine Hände nicht vollständig sind, hast du den ganzen Tag Mühe. Wenn du dich nur schneidest und ein Tape drumherum machst und weiterarbeitest, ich komme aus einer Schreinerfamilie, da gibt es ja berühmte Witze, wie gehen die 5 Bier bitte, gell? Ja, so, genau. Und du hast aber, du kriegst nicht hin, bestimmte Sachen. Und so kriegen wir bestimmte Sachen nicht hin als Gemeinde von Jesus, wenn wir keine vollständigen Hände haben. Du bist Teil dieser Hand. Du bist Teil dieser Hand. Der Jüngerschaftsprozess wird näher beschrieben. Wir sind schon fast fertig. Unsere Musiker können schon kommen. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und in der Vorbereitung ist dieses Wort in allem mir wichtig geworden. Ich glaube schon, dass viele von uns hinwachsen in Christus, aber wächst du in allem hin zu Christus? Oder klammerst du bestimmte Dinge aus, wo du sagst, der Herr kann mir da nicht helfen? Oder da bin ich noch nicht so weit? Oder da schäme ich mich dafür? Oder da bin ich zu stolz dazu? Oder was es ist, was es auch ist. Wir sollen in allem hinwachsen zu Christus. Und Jesus selber bringt das auf eine schlichte Wahrheit. Matthäus 6, 21. Wo dein Schatz ist, der wird auch dein Herz sein. Was dir wirklich wertvoll ist, der wird auch Passion sein. Was dir wirklich wertvoll ist, der wird auch Kraft dafür übrig sein. Was dir wirklich wichtig ist, dafür wirst du auch einen Kopf haben. Die Frage ist, wie wichtig sind uns die Dinge von Jesus? Jeder von uns hat eine andere Persönlichkeit, hat eine andere Kapazität. Es gibt viele verschiedene Gelenke an der Hand. Es gibt die kleinen Gelenke, es gibt die großen Gelenke. Das Handgelenk kann viele Kilos verkraften. Das vordere Gelenk am kleinen Finger würde unter diese viele Kilos brechen. Es gibt unterschiedliche Wirksamkeiten. Trotzdem sagt die Bibel, hey, gerade das, was kleiner erscheint, soll man mit umso mehr Achtung und Ehrbarkeit umgeben. Und diese Wertschätzung, diese Ermutigung möchte ich dir heute rüberbringen. Du bist wirklich bedeutsam, du bist wirklich wichtig für das Aufblühen des Reiches Gottes. In Wirklichkeit ist die Arbeit der anderen ohne deine mündige Mitarbeit nicht von vollständiger Wirkung. Wir träumen von einer Gemeinde in vollständiger Wirkung und du bist ein Teil der Antwort dafür. Amen. Du bist ein Teil der Antwort dafür. Träum nicht nur davon, sondern lass dich dazu ausrüsten. Du sollst ein Werk des Dienstes tun. Diese Ausrüstung beginnt immer wieder zurückzukommen zur Haltung eines Jüngers. Der gute Ort dafür ist der Gottesdienst. Der beste Ort dafür ist deine Kleingruppe. Ja, wenn du sagst, welche Kleingruppe, da haben wir schon einen Teil der Herausforderung. Ja. Werde Teil einer Kleingruppe in diesem Kleingruppenmonat. Wir träumen von einer Gemeinde, in der jeder der Kerngemeinde in einer Kleingruppe ist, in diesem besten Ort für Jüngerschaft. Jünger lernen durch Vorbilder des Lebens im Glauben. Werde wieder gefährlich, wie auch immer das sich durchbuchstabiert in deinem Leben. Werde wieder gefährlich. Und zum Schluss möchte ich so enden. Schaust du auf die Umstände, schaust du vor allem oder schaust du gar nur auf die Umstände? Hast du dich arrangiert und hast Glaube an Bevollmächtigung für diese Berufung verloren? Ich weiß, von was ich spreche. Ich habe Zeiten, wo ich auf die Umstände schaue. Dann erscheint mir das, was die Bibel mir sagt, was ich tun soll, als unrealistisch fern. Schaue ich auf Christus, kommen diese Dinge alle wieder näher. Und ich sehe, es ist nicht unmöglich im Glauben. Hast du dich in die Ecke der Einschüchterung oder des Privatlebens zurückgezogen? Die anderen werden das schon machen. In Wirklichkeit ist ihre Arbeit ohne deine mündige Mitarbeit im Reich Gottes, ohne vollständige Wirkung. Und das ist es doch, wovon wir träumen. Die Gemeinde, die vollständig wird. Die Gemeinde ohne Flecke und Makel. Die Gemeinde, die Braut Christi, die schöner wird. Amen. Amen. So möchte der Herr doch seine Gemeinde empfangen, wie eine schöne Braut, die er zum Hochzeitsmahl hat. Daran dürfen du und ich beteiligt sein. Hey, was für ein Vorrecht, oder? Was für ein Vorrecht. Und so möchte ich heute Morgen die Botschaft beenden. Mit diesem Gedanke von, spürst du das Vorrecht, Teil dieser Hand zu sein, Teil des Leibes von Christus zu sein, wo er das Haupt ist, von dem das Leben kommt. Aber wir repräsentieren ihn in dieser Welt. Du repräsentierst Christus, du bist ein Botschafter an Jesus statt. Und wenn du sprichst mit dem Menschen, dann sagt er, sein Geist fließt durch dich, Licht und Leben kommt durch dich hindurch. Spürst du noch dieses Vorrecht in deinem Leben, dass du einen Geruch des Reiches Gottes versprühen darfst? Ob du dich gerade danach fühlst oder nicht danach fühlst, aber du bist dieser Geruch, der zum Leben führt. Der Triumphzug von Christus, an dem du teilhast, der eine Stadt und ein Dorf und ein Haus und eine Kleingruppe erfüllt. Was für ein Vorrecht. Wollen wir zusammen beten? Und lieber Vater, wir danken dir, dass du uns berufen hast zu einem Leben in der Kraft Gottes. Und es ist so herausfordernd, wenn wir uns gerade nicht nach Kraft fühlen. Und es ist so schön, wenn wir uns gerade nach Kraft fühlen. Aber es geht nicht um das Gefühl, es geht um die Wahrheit, mit der wir einen Gürtel umgeschnallt haben in unsere Identität, an unsere Lenden, Herr, was alles zusammenhält, hilft, dass die Dinge nicht rutschen. Herr, so ist deine Wahrheit, in die wir uns heute Morgen auch hineinstellen, Herr. Herr, dass wir Teil sind des Leibes Christi, dass wir Finger sind an deiner Hand, dass egal, was unsere Rolle ist und was unsere Reife ist, dass es ohne uns unvollständig ist, Herr. Herr, und hilf du, dass wir in diesem Morgen, dass wir aufwachen vom Schlaf, wenn wir geschlafen haben, dass wir ermutigt sind, wenn wir entmutigt waren, dass wir gestärkt werden, wenn wir angstvoll waren, Herr, dass wir diese Rückmeldung von Befähigung empfangen, Herr, wenn wir uns unfähig gefühlt haben, und dass wir bestärkt sind, wenn wir vom Sitzen zum Stehen zum Gehen gekommen sind und bereits laufen, dass wir weiterlaufen und nicht müde und matt werdet, Herr. Danke, Herr, dass du uns im Wachstum siehst, dass du uns vom Ziel her siehst, dass du uns in Christus siehst und dass du hilfst, Herr, dass wir nicht stehen bleiben, uns zurückziehen in die Ecke der Einschüchterung oder der Verletzung oder das ist alles gefährlich. Und Herr, dass du uns hilfst, Herr, dass wir vom Sitzen zum Stehen zum Gehen kommen, Herr. Wir danken dir, Herr. In Jesu Namen und ehren dich und erheben dich, Herr, und preisen dich, dass du der Gott bist, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, Herr. Und wir vertrauen dir, dass der Weg nicht zu weit ist, sondern dass wir uns ausstrecken nach dem Ziel, vergessen, was hinter uns liegt. Herr, und zugehet auf den Ehrenkranz des ewigen Lebens, Jesus. Darüber ehren wir dich, darüber erheben wir dich, Herr. In Jesu Namen. Und glaub, dass der Herr heute Morgen einige auch aus der Reserve locken möchte und sagt, komm aus dem, wo du dich ins Abseits gestellt hast oder wo du dich in die Reserve gestellt hast. Wenn es mich wirklich braucht, dann bin ich da. Der Herr sagt dir heute Morgen, es braucht dich wirklich. Es braucht dich wirklich, dass du heraustrittst und sagst, ich gehe in Bewegung. Ich bin Teil des Werkes, des Dienstes. Ich lasse mich weiter ausrüsten. Ich lasse mich zurüsten. Ich denke nicht zu klein von mir, sondern ich sehe mich in Christus. Halleluja. Gibt es solche Menschen heute Morgen, die darauf reagieren wollen? Halleluja. Halleluja. Dann lasst uns doch das machen, wie wir das Jahr begonnen haben, dass du nach vorne kommst, unsere Älteste kommt und man betet über euch, betet für euch, dass ihr gerade jetzt kommt und keine Angst habt. Einfach nach vorne kommt, hier euch hinstellt, unsere Älteste kommt und man betet miteinander. Betet für euch, für uns alle und danke, Herr. dass du der bist, der die Herzen bewegt, der die Empfänglichkeit gibt, die Bereitschaft, Herr, weiterzugehen. Und wir erheben dich, Herr, in Jesu Namen.